Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Jesus auf dem Weg mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Die Jünger liebten ihren Meister. Sie waren eigentlich froh, dass sie Jesus folgen durften. Sie kamen ja aus dem Nichts, aus dem materiellen Nichts. Sie kamen aus der Sünde und sie kamen aus dem schwachen Berufsumfeld der Fischer. Einfache, elende Leute. Jesus hatte sie berufen in seine Nachfolge. Plötzlich waren sie in einem Kraftfeld, das sie zuvor nie gekannt haben. Plötzlich konnten sie davon sprechen: Wir haben den Messias gefunden. Wir kennen den, den der himmlische Vater verheißen hat und gesandt hat. Aber was passiert mit dem Menschen, wenn er plötzlich in eine Sphäre kommt, die er zuvor nicht kannte? Er fängt an, sich zu überschätzen. Manche werden im Berufsleben in Positionen plötzlich gerufen, die sie gar nicht recht innehaben können, ausfüllen können. Was erlebt man dann? Da wollen plötzlich die Mitarbeiter selber der Chef sein. Sie sind nicht zufrieden, einfach in der Gegenwart des Chefs zu leben. Wir wollen auch Chef sein. Selbstüberschätzung. Jesus war mit ihnen auf dem Wege nach Jerusalem, nach Golgatha. Und er lehrte sie auf diesem Wege, was echte Größe ist. Herr, wir wollen doch neben dir sitzen in deinem Reich. Jakobus und ich, Johannes, was mit den anderen geschieht, ist uns gleich. Hauptsache, wir sitzen neben dir. Wir scheinen doch das Anrecht zu haben im Verhältnis zu den anderen Aposteln und Jüngern. Ihr wisst gar nicht, was ihr bittet. Ich bin davon überzeugt und habe mich auch selbst oft darin ertappt, dass wenn der Herr sagt: Was wollt ihr bitten? Was wünschet ihr von mir? Dass wir solche Bitten hervorbringen, die überhaupt keinen realen Bezug zum Heil aus Jesus Christus haben. Die so menschlich, so irdisch, Jakobus sagt, teuflisch sind. Die so subjektiv sind, die so ich-bezogen sind und gar nicht das Dienen am Nächsten im Sinn haben. Wenn wir gerade hörten, dass die Gideons auf eigene Kosten nach Mecklenburg-Vorpommern fuhren, um dort zu wohnen und zu dienen, ist das was ganz anderes, als wenn man nur selber gesegnet sein möchte. Dienen, damit anderen geholfen wird. Das war die Botschaft auf dem Weg nach Jerusalem. In dieser Passionszeit sollen wir daran erinnert werden. Darum haben wir diese Festtagszeiten, dass uns der Herr wieder am Kragen nehmen kann und sagen, pass mal auf, weißt du, wo du hingehörst? Erinnerst du dich noch, wo du herkamst? Weißt du noch, was du alles verzapft hast in deinem Leben? Du hattest keine Chance für dich. Und dennoch bist du jetzt bei mir. Hast du es vergessen? Dazu dient die Passionszeit. Der Herr will uns zeigen, dass er selber allen gedient hat. Und wenn jemand groß sein will in dieser Welt, auch Diener werden soll. Diener, das klingt gar nicht so gut, nicht? Anderen dienen, das klingt ja so demütigend. Ich will den Ton angeben. Das wäre doch besser. Jesus wies auf sich. Ich bin euer aller Diener. In den Versen zuvor sprach er zu den Jüngern und sagt, ich gehe nach Jerusalem. Dort werde ich ja in die Hände der Sünder überantwortet. Ich werde getötet. Ich diene. Allerdings, ich werde auch auferstehen von den Toten. Und kurz darauf kamen die frommen Wünsche von Jakobus und Johannes. Wir wollen herrschen. Wir wollen neben dir in deiner Herrlichkeit sitzen. In Johannes 13 zeigte der Herr Jesus, was wahre Größe ist. Er beugte sich vor den Sündern, band sich eine Schürze um und fing an, den Jüngern, den Verdammten, die Füße zu waschen. Denen, die überhaupt keine Lebenschance hatten ohne ihn. Und anschließend fragte er sie, habt ihr mitbekommen, was ich euch getan habe? Habt ihr es registriert? Oder habt ihr einfach nur saubere Füße jetzt? Habt ihr verstanden, was das ist, liebe Jünger? Ihr sagt, ich bin euer Meister. Und ihr sagt recht daran. Und ich habe euch die Füße gewaschen, gedient. Habt ihr verstanden? Dienen ist wahre Stärke und wahre Größe. Solches tut ihr auch, wenn ihr mir folgt. Und Paulus schrieb später im Brief an die Philipper, ja, so war es. Der Sohn Gottes, er erniedrigte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, um uns zu dienen. Und er war gehorsam in diesem Dienen. Nicht nur eine Wegstrecke, sondern bis in den Tod. Er hörte nicht auf zu dienen, bis das vollbracht am Kreuz ausgerufen wurde. Und er in das Grab sank, um den Tod zu überwinden. Die Jünger und alle, die nach Heil ihrer Seele suchten und suchen, sollten auf dem Wege lernen, in diesem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führte, dass diese tiefe Kluft zwischen Gott und den Menschen, die entstanden ist durch Sünde, niemals durch Fleiß und guten Willen überbrückt werden kann. Denn niemand kommt zum Vater, niemand. Nur durch den großen Diener, Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt der Herr Jesus. Das sind ja auch Aussprüche und Gedanken, die wir erneut zulassen müssen, auch als Kinder Gottes. Wie schnell wird man selbstständig? Wie schnell macht man Jesus Vorschläge, was er zu tun hat und tun soll? Wie schnell werden wir Menschen wieder kreativ, um Gott vor unseren Karren zu spannen? Wir haben vergessen, wo wir herkamen, wer wir waren und wer wir noch sind. Die Kluft zwischen Gott und dem sündigen Menschen ist so groß, dass sie durch keinen Fleiß, keinen guten Willen überbrückt werden kann. Nur durch das Dienen des Sohnes Gottes am Kreuz. Und das Zweite, was sie auch lernen sollten, war, dass auch selbst wenn es möglich wäre, gute Taten zu tun, nichts wieder gut gemacht werden kann. Wiedergutmachung ist auch nicht möglich durch gute Taten. Selbst wenn man alle Güter und alle Habe einsetzen würde, um mit Gott wieder in Einklang zu kommen, und wenn das möglich wäre, dass man einen Ersatz geben könnte für das, was man getan hat, so wie ein Dieb das Diebesgut wieder zurückbringt, könnte niemand die Tat des Stehlens ungeschehen machen. Sie bliebe dennoch da. Ein Ehebruch kann niemals gut gemacht werden. Man kann sich entschuldigen. Aber die Tat kann man nicht annullieren. Sie ist geschehen. Das wollte der Herr Jesus, dass die Menschen das neu lernen. Jakobus und Johannes waren ja ganz fleißige Leute. Sie gehörten zu einem einfachen Berufsstand, aber sie waren fleißige Fische. Sie standen ihrem Vater Zebedäus tatkräftig zur Seite. Und sie zeigten auch einen gewissen Mut, indem Jesus am See Genezareth sagte, kommt, folgt mir nach. Worin lag der Mut? Sie ließen ihren Beruf los. Sie ließen die Fische. Sie ließen sogar ihren Vater. Sie ließen ihre Familie zurück. Ist das nicht mutvoll? Müsste doch belohnt werden. Kann man da nicht eine Brücke zu Gott schlagen, indem ich doch alles verlasse? Sie folgten Jesus sogleich, lesen wir in Matthäus 4, Vers 21. Und sie waren auch mutig, sich öffentlich zu dem Messias zu bekennen. Denn in Lukas 9 lesen wir ja auch, als Jesus von Galiläa nach Judäa kam, kam er auch durch Samarien und wollte dort übernachten. Was taten die Samariter? Sagten, nein, den nehmen wir nicht auf, weil er nach Jerusalem geht. Angebetet wird hier in Samarien. Die Samariter und die Juden waren sich nicht eins. Und dann setzte sich doch Jakobus und Johannes ein. Ist es nicht wunderbar, wie tatkräftig sie waren? Und sagten, die Leute müssen bestraft werden. Wir sind dafür. Sag nur ein Wort und wir lassen Feuer vom Himmel fallen. Wir sind dafür, dass alle, die gegen dich sind, Jesus, bestraft werden. Ein tolles Zeugnis. Und doch reichte das doch nicht aus. um die Brücke zu dem himmlischen Vater wiederzuschlagen, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Jakobus und Johannes glaubten, sich durch ihren Eifer für den Herrn unentbehrlich zu machen und darum ein Anrecht zu empfangen, besondere Plätze einnehmen zu dürfen. Ja, wir sind doch diejenigen, die neben dir sitzen dürfen. Zur Rechten und zur Linken, schau doch mal, was wir alles für dich tun, was wir für dich verlassen haben. Schau doch mal auf uns. Ist das nicht ein gutes Anliegen, was wir da haben? Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Uns soll wieder neu gesagt werden, auch in dieser Passionszeit, dass wir gar keinen Anspruch auf irgendetwas haben. Wir können nur Danke sagen für das Geschenk Gottes in seinem Sohn, für die Vergebung der Schuld und vor ihm demütig und klein bleiben, um ihm zu dienen, an dem Platz, in der Weise, den er uns zugewiesen hat und die Art. Denn bei allem Fleiß, es kommt immer die Meisterstunde im Leben des Einzelnen. Da kann man immer reden, was man will. Es kommt die Meisterstunde. Die zeigt genau auf, wer wir sind. Und wann war die Meisterstunde? Im Gethsemane. Da lesen wir, und sie verließen ihn alle. Auch Johannes verließ Jesus. War die Meisterstunde. Obwohl sie so viel getan haben und glaubten, sie können zur Rechten und zur Linken Jesu in der Herrlichkeit sitzen. Euer Herz ist ein anderes. Wenn die Meisterstunde kommt, werdet ihr merken, dass ihr keine Brücke in den Himmel schlagen könnt. Ihr braucht die Gnade. Ihr braucht die Versöhnung durch das Blut des Lammes. Pastor Modersohn, er war ja vor dem letzten Weltkrieg ein sehr gesegneter Mann, der schlussendlich dann in Bad Blankenburg noch im Allianzhaus Dienst tat, hatte viele geistliche Erfahrungen auch mit den frommen Menschen gemacht. Mit solchen, die dort glaubten, dass sie schon recht wären, wenn sie nur den Namen Jesu anrufen. Aber er merkte bald in den seelsorgerlichen Gesprächen, dass viele Worte wie Rauch und Schall sind. Die Praxis sieht anders aus. Und dann schrieb er und sagt, wir müssen etwas lernen. Nämlich mit dem Blick auf den Herrn Jesus Christus allein durch den Tag gehen. Das müssen wir lernen. Nicht mit dem Blick auf uns selbst. Dann gibt es für uns keine Möglichkeiten, Unmöglichkeiten mehr, wenn der Blick auf Jesus gerichtet ist. Denn der Blick auf ihn trägt uns hinüber und hindurch. Und dann gibt er 3 Punkte an, worauf zu achten ist. Wie kannst du das machen? Zum Ersten, fang alle deine Gebete mit Dank für die vollbrachte Erlösung an. Komm nicht gleich mit deinen Bitten. Danke erstmal, dass du aus dem Sumpf deiner Sünde herausgezogen worden bist. Fang alle deine Gebete an mit Dank für die vollbrachte Erlösung. Und werde nicht müde, dem Herrn Jesus für das wunderbare und umfassende Heil zu danken, das er für dich vollbracht hat. Denn es steht geschrieben, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ein zweites, wenn du wirklich auf Jesus blicken willst durch deinen Alltag und ein Segen werden möchtest im Dienen, dann erwarte nichts mehr von dir oder von deinen guten Vorsätzen. Erwarte nichts mehr von dir und deinen guten Vorsätzen. Erwarte alles allein von der bewahrenden Gnade. Geh nicht mehr so gedankenlos durch deine Tage, sondern geh mit dem Gebet um die bewahrende Gnade. Es ist wahr, was der Dichter sagt. Auf dem so schmalen Pfade gelingt uns ja kein Tritt. Es geh denn seine Gnade bis an das Ende mit. Und ein drittes, du musst erkennen, dass die Hauptversuchung des Feindes von Menschen ausgeht. Du musst erkennen, dass die Hauptversuchung des Feindes von Menschen ausgeht. Darum musst du dich da besonders wappnen, die Reizungen zum Ärger, zur Heftigkeit, zur Empfindlichkeit kommen in allen meisten Fällen von Menschen her. Und nicht wahr? Der alte Mensch betätigt sich gerade auf dem Gebiet der Beziehungen zu anderen Menschen. Deshalb gilt es, besonders wachsam zu sein. Wunderbare, wichtige Punkte. Jesus lädt ein zum Dienen, zum Blick auf ihn. Denn Erlösung von Sünde, von Unzulänglichkeit kann nur durch ihn geschehen. Ihr wisst nicht, Jakobus und Johannes, was ihr bittet. Könnt ihr euch mit der Leidenstaufe taufen lassen? Sie antworteten spontan, ja, das können wir. Könnt ihr das wirklich? Jesus bestätigte ihnen, das stimmt, ihr werdet leiden. Jakobus, du wirst mit dem Schwert getötet werden. Und so war es dann auch. Johannes, du wirst leiden, indem du verbannt wirst auf die Insel Patmos. So war es dann. Ja, das könnt ihr. Aber ihr könnt dadurch dennoch nicht ein Anrecht erwerben, zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu sitzen. Es wird denen gegeben, für die es bereitet ist. Und da ist nun die Frage, wem sind diese Plätze an der Seite Jesu zubereitet? Diese Plätze sind denen zubereitet, die selber zubereitet worden sind. Die durch Gnade sich haben zubereiten lassen, durch den Sohn Gottes, der sein Leben einsetzte im Dienst für uns Menschen. Zubereitete solche, die nicht mehr selber Gott dienen wollen, sondern aus der Kraft Gottes Diener geworden sind. Solche, deren Sünde durch die Barmherzigkeit des Herrn abgenommen, getilgt worden ist und versenkt worden ist im Meer, wo es am tiefsten ist, wie es in Micha 7 steht. In diesem Beispiel, das der Jesus Matthäus 25 gab, im Blick auf die Zeit des Gerichtes, erwähnt er eine Sorte von Menschen, die genau das Richtige taten. Zu denen er sagte, im Blick auf den König, der da kommt, geht ein zu des Herrn Freude, denn ihr habt mich besucht, als ich krank war, als ich im Gefängnis war. Ihr habt mich begleitet, ihr habt mir zu essen gegeben. Und die Antwort war von diesen Leuten, wo, wann, wie haben wir dich gesehen? Ihr brauchtet mich nicht sehen, um mir das direkt zu tun, denn ich war in euch und da habt ihr das getan. Ihr habt getan, wozu ihr bereitet worden seid. Solche dürfen reinkommen zu mir und sitzen an meinen Seiten. Es sind die Treuen, die auf Jesus schauen. Johannes 17, Vers 6. 1. Johannes 2 wird auch gesagt, wer den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Der hat einen Platz im Himmel bereitet bekommen. Alle, die ambulant bleiben in dieser Welt, Gäste und Fremdlinge geworden sind, weil sie zu Jesus gehören, die haben einen Platz bereitet in der Ewigkeit. Die dürfen einen Platz einnehmen zur Rechten und zur Linken. Was kostet denn dieser Weg der Zubereitung? Wir haben ja schon einiges gehört von Jakobus und Johannes, was sie hinterlassen haben, was sie einfach losließen und anderen gaben, nämlich ihren Beruf, ihren Fischfang, ihren Besitz. Gott sucht das ganze Herz. Abraham, von dem haben wir schon viel gehört. Er war ja ein Mann, der auch wirklich auf das Wort Gottes einging. Wir hörten, dass er seine Heimat verließ, dass er seinen Besitz, soweit er ihn nicht wegtragen konnte, zurückließ, seine Freunde, seine Verwandte. Aber Gott sucht mehr. Das reicht nicht. Um einen Platz in der Herrlichkeit zu haben, brauche ich dein Herz. Und dann lesen wir eine schreckliche Begebenheit in 1. Mose 22. Schrecklich. Die aber doch zeigen sollte, ob man es ernst meint. Ob man wirklich Jesus allein haben will. Da hören wir von diesem Aufruf Gottes an Abraham: Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, den einzigen, den Sohn der Verheißung, geh zu einem Berg, den ich dir zeige, und opfere ihn, zu einem Brandopfer. Abraham und Sarah, sie waren ja zunächst ohne Kinder. Im hohen Alter bekamen sie diesen Isaak. Endlich ein Nachkomme, Sohn der Verheißung. Alles wollen wir investieren in dieses Kind. Denn durch dieses Kind werden wir weiter aufgebaut und es soll ja zu einem großen Volk werden. Und jetzt nimm diesen Sohn. Das, was du am meisten lieb hast, wir können uns ja auch fragen in der Passionszeit, was habe ich am meisten lieb? Das opfere Gott. Und in diesem Augenblick hat Abraham etwas nicht mehr getan, was er zuvor tat. Als zumal die Frage im Raum war, wie kommen wir zu einem Kind, Nachwuchs, hat er sich mit seiner Frau unterhalten. Und da haben sie so beide drüber nachgedacht, wie denn das zugehen kann. Oh, die Frau hat gesagt, oh, weißt du, ich habe eine Idee. Ich habe doch eine Magd, eine ägyptische. Die kann ich dir geben. Das wird's bestimmt sein, Abraham. Tat euch, ja, ja. Aber er merkte, das war's nicht. Paulus hatte ähnliche Situation später und bezeugte, dass er aufgehört hatte, wenn es um Gottes Sache ging, sich mit Fleisch und Blut zu beraten. Sondern er hörte einfach auf die Stimme und ging voran. Das will Jesus auch in unserem Leben ganz neu. Abraham redete nicht mehr mit Sarah über diesen Aufruf, den Isaak zu opfern, sondern wir lesen, er nahm ihn, nahm zwei Knechte mit, einen Esel, spaltete Holz und machte sich auf den Weg. Und als er an diesem Berg, den Gott ihm zeigte, den Berg Moria, nach Jerusalem ankam, ging er auf des Berges Spitze und sagte etwas zu den zwei Knechten, die mitkamen. Und das ist schon seltsam. Es spiegelte aber doch seinen Wunsch wider, ganz mit Gott leben zu wollen. Der Herr ist treu. Er wird sein Wort nicht zurücknehmen können, dass er mich segnet. Und er sagte zu ihnen, wir, mein Sohn und ich, gehen auf den Berg und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder. Obwohl er ja seinen Sohn opfern sollte. Wir. Er glaubte jetzt fest, dass Gott sein Wort hält. Glaubst du das auch noch in der Passionszeit? Oder machst du ihm Vorschläge? Ja, wir stellen uns vor, das wäre gut, wenn wir das und das hätten oder jenes und so. Abraham wusste, Gott steht zu seinem Wort. Ich weiß nicht wie, aber er wird es tun und ich will mich daran halten. Wir werden wiederkommen. Und das war nicht nur so ein theoretischer Satz, den man so hinschmeißt, sondern er nahm seinen Sohn. Und dann gab es eine kleine Diskussion zwischen Sohn und Vater. Papa, wir haben hier Holz und wir haben Feuer, aber wo ist denn das Opfer? Ja, mein Sohn, Gott wird sich schon eins ersehen. Wir gehen jetzt da hoch. Und dann richtet er einen Altar auf und legte das Holz und seinen Sohn darauf. Und nicht nur das. Er nahm tatsächlich das Messer in die Hand und er hob tatsächlich seinen Arm und wollte zum tödlichen Stoß ausholen. Er war entschlossen, Gottes Wort auszuführen. Zugleich war er gewiss, Gott hält auch sein Wort, was er zuvor verheißen hat. Und da kam die Stimme, halt, Abraham, tu es jetzt nicht. Denn jetzt weiß ich, jetzt in diesem Augenblick, dass du Gott wirklich fürchtest. Vorher hast du viel Gutes getan, aber dein Herz war noch nicht ganz bei mir. Du hast dein Liebstes noch nicht gegeben. Wir können uns fragen in der Passionszeit, was halten wir denn noch zurück? Was ist denn unser Liebstes? Worauf hören wir denn gerne? Wollen wir das nicht dem Herrn opfern? Wollen wir es ihm nicht geben und ihm ganz neu vertrauen? Die Apostel haben das später nach Pfingsten sehr gelernt. Petrus schrieb dann auch, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Jakobus äußerte dasselbe. Jesus sagte, die Herren der Welt, die da herrschen, sie bedrängen nur den Nächsten, aber die dienen, die helfen. Schaut auf mich, sagt der Herr, ich bin euer aller Diener. Folgt meinem Beispiel nach. Er wurde jedermanns Diener, weil er sein ganzes Herz ungeteilt dem himmlischen Vater überließ. Und das fordert er auch von uns. Diener sein heißt Segensträger sein. Für andere in dieser Welt zum Segen werden. In einem Lied heißt es folgendermaßen, und das wird viermal schon in der ersten Strophe immer mich, also so ganz persönlich, dieses Geschehen in der Passionszeit auf Golgatha persönlich gesehen. Da heißt es in diesem Lied von Margret Birkenfeld, für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Und dieses für mich, das sollten die Jünger lernen auf dem Weg. O Herr, dann werde ich doch klein und bin dankbar, dass du mich überhaupt mitnimmst auf deinem Weg. Dann bin ich dankbar, dass ich dir überhaupt folgen darf. Dann will ich dir keine Vorschläge mehr machen, sondern hören, was du sagst. Nochmal die drei Punkte zum Schluss, von denen ja Modersohn überzeugt war, dass sie wirklich eine praktische Hilfe werden. Fang alle deine Gebete mit Dank für die vollbrachte Erlösung an. Zweitens, erwarte nichts mehr von dir und deinen guten Vorsätzen. Erwarte alles allein von der bewahrenden Gnade. Und ein drittes, du musst erkennen, dass die Hauptversuchungen des Feindes von Menschen ausgehen. Deshalb sei besonders wachsam. Jesus sagt, wir gehen hinauf nach Jerusalem, um dort das Leben zu opfern, damit wir es aus des Vaters Hand wiedernehmen. Das möge der Herr uns auch neu verklären und schenken. Amen.